Menschen getötet worden. Darunter ist auch der mutmaßliche Schütze. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus. Österreich-Korrespondent Wolfgang Fechtel.
Sein Motiv wird noch untersucht. Boulevardmedien vermuten einen ehemaligen Schüler. Probleme mit Mobbing werden genannt. Die Salzburger Nachrichten berichten von 2 Schusswaffen, eine Pistole, eine Schrotflinte. Beide habe der mutmaßliche Täter offenbar legal besessen. Die Schule ist inzwischen evakuiert, die Lage sicher, sagt die Polizei. Schülerinnen und Schüler werden in einer nahegelegenen Halle von Kriseninterventionsteams betreut. Eltern, Angehörige ebenfalls. Die Grazer Bürgermeisterin spricht von einer Tragödie. Noch unklar ist die Zahl der Verletzten. 30 könnten es sein, heißt es, einige auch schwer verletzt. Nicht ausgeschlossen deshalb, dass die Zahl der Toten weiter steigen könnte.
Bundesinnenminister Dobrindt hat am Vormittag den Verfassungsschutzbericht für das vergangene Jahr vorgestellt. Demnach hat die politisch motivierte Gewalt deutlich zugenommen. Die Zahl der Rechtsextremen ist laut Verfassungsschutz auf rund 50.000 Personen gestiegen. Davon sind rund 15.000 gewaltbereit. Die Gesamtzahl der rechtsextremistischen Straf- und Gewalttaten lag 2024 um fast 50% höher als im Jahr davor. Bei den linksextremistischen Personen gab es einen leichten Zuwachs auf rund 38.000. Davon sind gut 11.000 gewaltbereit. Wegen des Nahostkonfliktes kam es zu einer Vielzahl von israelfeindlichen Straftaten und antisemitischer Hetze. Protestschwerpunkt war dabei Berlin. Der Berliner Senat will die Vornamen deutscher Verdächtiger von Messerstraftaten auch weiterhin nicht herausgeben. Das hat die Innenverwaltung nach Angaben einer Sprecherin entschieden, nachdem sie den Beschluss des Landesverfassungsgerichtes in dieser Streitfrage geprüft hat. Laut Gericht hatte der Senat einen Antrag des AfD-Abgeordneten Wallendar zu Unrecht abgelehnt. Wallendar wollte die 20 häufigsten Vornamen der deutschen Verdächtigen bei Messerstraftaten im Jahr 2023 wissen. Die Begründung des Senats, dass durch eine Namensnennung einzelne Menschen identifiziert werden könnten, reichte dem Gericht nicht aus. Die Innenverwaltung teilte mit, die Behörde arbeite nun an einer ausführlichen neuen Erklärung, warum man die Vornamen nicht herausgebe. Das House of Games in Berlin soll ab 2026 im Quartier Lux nahe der Warschauer Straße eröffnet werden. Das hat Berlins regierender Bürgermeister Wegner heute bei der Vorstellung der Pläne offiziell bekannt gegeben. Mit dem House of Games soll die Bundeshauptstadt der zentrale Anlaufort der Berliner und deutschen Gaming-Szene werden. Wegner unterstrich, dass so ein Projekt bis jetzt weder in Deutschland noch in der Welt existiere. Das House of Games sei einzigartig wie Berlin und werde der Computerspielbranche Rückenwind geben. Davon sei er überzeugt, betonte der CDU-Politiker. In der Nähe von Angermünde im Landkreis Uckermark ist eine Lagerhalle des Katastrophenschutzes in Brand geraten. Laut Feuerwehr gibt es durch die Flammen starke Rauchentwicklung und Geruchsbelästigungen. Thorsten Glauche, RBB 24 Frankfurt-Oder.
In der Lagerhalle sollen Teile von mobilen Tankstellen gelagert sein. Die Halle brennt in voller Ausdehnung. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind mit 15 Löschfahrzeugen vor Ort. Zum Löschen wurde eine Schlauchwasserleitung zum nahen Mudrosee verlegt. Laut Feuerwehr besteht derzeit für Anlieger in der Umgebung keine Gefahr. Dennoch sollten Sie das betroffene Gebiet meiden. Schalten Sie die Belüftung aus und schließen Sie Fenster und Türen, rät die Feuerwehr.
Der US-Musiker Sly Stone ist tot. Wie seine Band mitgeteilt hat, erlag er im Kreise seiner Familie einer Lungenerkrankung. Stone wurde 82 Jahre alt. Mit seiner Band Sly and the Family Stone hat der Musiker in den 60er und 70er Jahren die Funkmusik populär gemacht. Zunächst in den Vereinigten Staaten, später in der ganzen Welt. Zu seinen bekanntesten Songs gehören Everyday People und Family Affair. Und das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Nachmittag meist dicht bewölkt, gebietsweise Schauer, örtlich Gewitter. Aktuell haben wir in Berlin Eiskeller 18 Grad, Tempelhof 20, Küritz 15, Senftenberg 23 Grad. Morgen erst bewölkt, aber es bleibt meist trocken. Später dann ein Wechsel aus Sonne und Wolken bei 18 bis 21 Grad. Die Zeit 16.05 Uhr.
Radio 3 am Nachmittag. Caroline Pierich.
Herzlich willkommen, hallo. Und wir starten mit den Web Sisters. Und die Stimme, die Sie gleich hören, die gehört zu Sting.
Peter, two for Paul, and three for him that made us all. God bless the master of this house, and the mistress also, and all the little children that round your table grow, the cattle in your stable, the dogs at your front door. And all that dwell within your gates will wish you 10 times more. Soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake, an apple, a pear, a plum or a cherry, any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake, one for Peter, two for Paul, and three for him that made us all. You can find if the barrels are not empty. We'll hope that you'll be kind. We'll hope that you'll be kind with your apple and your pear. And we'll come no more a soul in till Christmas time next year. A soul cake, a soul cake. Please, good missus, a soul cake. An apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake. Please, good missus, a soul cake. One for Peter, two for Paul, three for him that made us all. The streets are very dirty, and these shoes are very thin. I have a little pocket to put a penny in. If you haven't got a penny, a halfpenny will do. If you haven't got a halfpenny, God bless you. A soul cake, a soul cake. Please, good missus, a soul cake. An apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake. Please, good missus, a soul cake. One for Peter, two for Paul, and three for him that made us all.
The Web Sisters und Sting mit Soul Cake. Radio 3 ist hier. Wenn es dunkel wird, dann geht am Reichstag ein Licht an. Vielleicht waren Sie gestern Abend ja selbst dabei. Je dunkler es wurde, desto klarer konnte man die Projektion auf den Reichstag erkennen, die an die Verhüllung durch Christo und Jean-Claude vor 30 Jahren erinnern sollen. Damals hat die Verhüllung je nach Tageszeit und Lichteinfall ganz anders ausgesehen. Viele Menschen waren auch deshalb so fasziniert, weil das Kunstwerk zwar kolossal, aber auch vergänglich war. Nur 2 Wochen lang war es damals zu erleben und hat dann doch eine ganze Generation beschäftigt. Unser Redakteur Oliver Kranz war damals sehr kritisch.
Damals war ich fest davon überzeugt, das ist alles bloß viel Lärm um nichts und es gibt in Berlin viel, viel aufregende Dinge als ein Gebäude hinter alufarbenen Stoffbahnen.
Und auch unsere Hörerin Kerstin Scheier war anfangs skeptisch und dachte sich,
was für eine komplett verrückte Idee. Denen fällt irgendwie auch nichts mehr ein, den Künstlern. Nach und nach, als die ersten Bahnen dann tatsächlich dran waren, hat sich das geändert, mein Bild. Und wir sind dann natürlich auch hingefahren und waren komplett begeistert.
Und die Radio 3-Hörerin Almut Staude hat sich sogar den Aufbau der Hülle angesehen und erinnert sich ganz eindrücklich daran.
Da hat es mir ja die Sprache verschlagen, was da für ein technischer Aufwand betrieben wurde. Dann dieser
Eindruck, den diese Folie machte, wie die Linien des Reichstages jetzt völlig anders wirkten, als wir da um den Reichstag herum marschierten. Da guckten auch noch Jean-Claude und Christo oben aus dem Nachbargebäude über die Straße herunter. Und Jean-Claudes rote Haare waren wirklich deutlich zu sehen.
Und unsere Redakteurin Vanessa Löwel war auch sofort Feuer und Flamme, als sie den verhüllten Reichstag 1995 im Fernsehen gesehen hatte. Und für sie war das tatsächlich ein ganz starker Grund, warum sie nach Berlin ziehen wollte und es 4 Jahre später dann auch in die Tat umgesetzt hat.
Ich fand das so verrückt, dieses Riesengebäude, was dann mit dieser Glitzerfolie eingepackt worden ist, wie so ein Geschenk, um daraus Kunst zu machen. Das fand ich wirklich toll und faszinierend und es hat mich auch eingenommen für die Stadt, in der das möglich war, für Berlin.
Ob Begeisterung oder Ablehnung, die Menschen in Deutschland hat dieses monumentale Kunstwerk vor 30 Jahren ganz offensichtlich beschäftigt. Aber auch das Deutschlandbild im Ausland wurde durch die Reichstagsverhüllung mitgeprägt. Was derartige Kunst im öffentlichen Raum bewirken kann, darüber spreche ich in gut 2 Minuten mit dem Kunst- und Architekturhistoriker Christian Freigang nach Sarah McKenzie.
Say what you mean what you say, then we can have a good time. Yes, my dear, say what you mean what you say, then we can have a good time. Communicate the cause concisely, focus on the point precisely, get it straight but say it nicely, so we can begin once more. Oh, say what you mean what you say, then we can have a good time. Yes, my dear, say what you mean what you say, then we can have a good time. Now calmly and a matter of factly, tell me what you need exactly, best to summarize compactly, so we can begin once more. Oh, say what you mean what you say, then we can have a good time. Yes, my dears, mean what you say, say what you mean, then we can have a good time. Tell me what you need exactly, best to summarize compactly, so we can begin once more. Oh, say what you mean what you say, then we can have a good time. Yes, my dear, mean what you say, say what you mean, then we can have a good time. Ba ba da ba di ba di da, 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 ba ba da ba di ba di da.
Vor 30 Jahren, im Juni 1995, war 2 Wochen lang der Reichstag verhüllt. Das große Kunstprojekt von Christo und Jean-Claude war kolossal und hat doch je nach Lichteinfall und Tageszeit ganz anders wirken können. Nur 2 Wochen blieb der Reichstag verhüllt und doch hat er offenbar eine ganze Generation geprägt und das Deutschlandbild im Ausland. Auf Radio 3 bin ich jetzt verbunden mit dem Kunst- und Architekturhistoriker Christian Freigang. Schönen guten Tag Ihnen.
Ja, grüße ich Sie.
Wie haben Sie das denn damals erlebt? Sie sind ja selbst dort gewesen.
Ja, das war wie so eine Art Ausflug. Wir waren ganz neugierig und dann sind wir dann zu Picknicken hin und sind also dort geblieben. Und man muss sich das ja so vorstellen, das Kolossale haben Sie schon gesagt. Und dann steht man wirklich am Fuß des Reichstages und vor einem erhebt sich da dieser, ja, ich nenne das immer einen bewegten Stein, weil das hatte so eine Farbe wie Stein oder wie poliert. Also irgendwie, es glitzert ein bisschen und es strahlt eine wahnsinnige Energie aus. Das war das Interessante auch, weil es war ja richtig fest verschnürt. Also das hat man wirklich gesehen mit diesen ganzen mit dicken Seilen und den Spanngurten und so weiter. Also man merkte wirklich, was da für eine Energie drin steckte. Und dann hat es diese wahnsinnige Effekte gehabt, also mit den Glitzern und so weiter. Also wirklich eine ganz tolle Sache. Und verhüllen, das ist ja so wie ein Geschenk darbringen. Und ja. Wenn man es dann auspackt, wird es noch besser.
So hat es ja auch eine Redakteurin von uns empfunden. Wir haben ja gerade ein paar Stimmen gehört dazu. Aber was meinen Sie, inwiefern hat dieses Kunstwerk das kollektive Erleben und Erinnern geprägt?
Naja, man muss sich klar machen, der Reichstag war in dieser Zeit bei vielen noch ein bisschen umstritten. Das ist halt ein schwarzer Koloss gewesen, also damals noch nicht gereinigt. Und dann außerdem diese historistische Architektur mit vielen dicken Säulen, das war nicht für jedermann was. Und dann die ganze Geschichte, das ist ja nicht nur eine positive Geschichte, schon vor allem eine positive Geschichte, also das erste deutsche Parlament und so weiter, aber dann natürlich auch der Sieg über den Faschismus und so weiter. Also da steckt viel drin und das hat man dann aber plötzlich in einem ganz positiven Licht gesehen. Und zwar wohl auch deswegen, weil ja 10 Jahre zuvor haben Christo und Jean-Claude ja den Pont Neuf in Paris verpackt. Und plötzlich war Paris Berlin mit diesem immer noch ein bisschen umstrittenen Wiedervereinigung, Hauptstadtbildung auf einer Stufe mit Paris. Das ist natürlich schon eine tolle Sache.
Also was würden Sie sagen, was kann diese Art der Kunst bewirken? Vielleicht auch so ein ganz besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl?
Ja, vielleicht das auch. Aber ich fand das vor allem eben auch interessant. Man denkt nach, was ist denn da drunter? Und man beschäftigt sich damit und man vergleicht es mit anderen. Und vor allem ist es natürlich auch wirklich, es ist wirklich eine total innovative Aktion gewesen in Berlin. Das macht man sich manchmal gar nicht so klar, weil also Christ und Jean-Claude sind natürlich jetzt auch so eine Art Marke. Aber damals war das wirklich eine völlig überraschende Sache.
Ja, es war ja auch, das haben Sie ja auch so geschildert, wie ein Geschenk hat das gewirkt. Also ein Verhüllen und dann ein Auspacken. Hat man dann den Reichstag auf eine neue Art und Weise gesehen?
Ja, auf jeden Fall. Also wirklich, das ist ganz, ganz wichtig. Es gab zwar jetzt für mein Fach wichtig, es gab schon frühere Studien darüber, aber plötzlich war auch diese ganze Restaurierungsgeschichte ganz wichtig, mit zum Beispiel mit den kyrillischen Inschriften der Soldaten oder so etwas. Man wurde sich klar, dass der Reichstag so eine Art Alternative zum Schloss ist. Das ist eben das Parlament gegenüber eben dem Kaiserreich. Also das ist wirklich eine interessante Erkenntnis gewesen, die sozusagen jetzt viele, viele Schichten ergriffen hat.
Sie haben schon erwähnt, dass Sie die Arbeit von Christo und Jean-Claude auch am Pont Neuf in Paris gesehen haben und dann später auch am Arc de Triomphe in Paris. Was hat denn die Arbeit am Reichstag so besonders gemacht im Vergleich zu diesen anderen beiden Arbeiten?
Ja, ich würde tatsächlich sagen, wenn ich das richtig weiß, die Vorbereitungsarbeiten waren noch länger als bei den anderen Monumenten in Paris. Das hat ja 1971 angefangen. Also 25 Jahre sind da vergangen, bis es dann vollendet war. Und vor allem war das natürlich in dieser Zeit, das ist ja noch alles vor der Einigung, politisch höchst umstritten. Und das ist natürlich bei den anderen Monumenten, zum Beispiel in Paris oder eben auch in Kalifornien, wo es dann vor allem eben um Landschaften geht, in die er interveniert. Das war vielleicht jetzt nicht so in dem großen Maße der Fall. Und ich könnte mir, ich weiß es nicht ganz genau, der Arc de Triomphe ist ja auch ein ziemlich großes Monument, aber der Reichstag ist, glaube ich, noch mal deutlich größer. Also es ist einfach auch die schiere Größe, die hier wichtig ist.
Über die Verhüllungskunst von Christo und Jean-Claude, vor allem die Verhüllungskunst am Reichstag in Berlin 1995, habe ich mit dem Kunst- und Architekturhistoriker Christian Freigang gesprochen. Ich danke Ihnen für Ihre Eindrücke, für Ihre Einordnung und einen schönen Tag noch.
Ja, gern geschehen. Tschüss.
Tschüss.
je doute, je bois mon embarras dans la cuvette des chiottes, je consume le malaise au bord de la syncope, incertitude cruelle, faiblesse intellectuelle, à jamais réservée.
Charlotte Gainsbourg mit I'm Alive.
Musik auf Radio 3.
Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins.
Lange nicht gehört. Noch nie gehört.
Hanging on the phone, I've been sleeping all alone, I won't kiss him, yeah.
So, noch nie gehört.
Ooh, baby, why you wait so long?
Radio 3, Musik don't neu entdecken.
Und hier folgt jetzt The Swing-Vergnügen mit Mai Friseur.
Every week I go get cut my hair. Every week I go get cut my hair. 'Cause I'm in love with the daughter of my friseur. Every week I go, I know I will be there. Well, every week I go, I know she will be there. 'Cause she's daddy's good girl and I know I love her.
She's the cutest girl we've ever seen. She's a real Caesar scream. When she sweeps his hair away, one day you'll be proud of her.
Well, every week I go get cut my hair. Well, every week I go get cut my hair. 'Cause I'm in love with the daughter of my friseur.
She's a real Caesar's queen. When she sweeps his hair away, one day you'll be proud of her.
Every week I go get cut my hair. Every week I go get cut my hair. 'Cause I'm in love with the daughter of my friseur. I know one day her daddy won't sit there. I feel great one day, I will stand there. I'm only afraid of losing. I can't stand losing. I can't stand losing. I can't stand losing. I can't stand losing all my hair.
The Swing-Vergnügen.
Radio 3. Kultur kompakt.
Sophie Wannmacher beginnt die Meldungen aus der Kultur mit der neuen Berliner Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson. Die hat sich gegen verpflichtende Klauseln für öffentlich geförderte Kultureinrichtungen ausgesprochen. Es geht um die sogenannte Demokratieklausel.
Das wäre nicht mein Weg, hat die parteilose Sarah Wedel-Wilson der deutschen Presseagentur gesagt. Sie sei also keine Freundin von Verboten und sie vertraue eher den Einrichtungsleitungen selbst, dass sie die Themen in ihren Häusern mit der nötigen Sensibilität platzieren können. So sollen auch Grenzen ausgelotet werden, hat Sarah Wedel-Wilson gesagt. Hinter dieser Demokratieklausel verbirgt sich der Vorschlag von CDU-Bürgermeister Kai Wegner, dass sich Kultureinrichtungen gegen Antisemitismus verpflichten sollten. Die Kulturszene hat darauf reagiert und befürchtet, dass die Kunstfreiheit eingeschränkt werden könnte.
Und der Vorgänger von Sarah Wedel-Wilson, Joe Cialo, ist davor ja schon mit seiner Antisemitismusklausel in der Kulturförderung an juristischen Bedenken gescheitert. Unabhängiger Journalismus, der gerät zunehmend unter Druck, auch in Demokratien wie den USA. Radio Free Europe, ein US-amerikanischer Auslandssender mit Wurzeln im Kalten Krieg, der damals der sowjetischen Propaganda kontern sollte, sendet zwar immer noch, aber steht jetzt vor einer existenziellen Krise.
Der US-Präsident Donald Trump hat dem Sender die Gelder gestrichen. Es geht um 77 Millionen Dollar. Und das alles mit der Begründung, Radio Free Europe oder Radio Liberty, wie es offiziell heißt, sei Teil einer unnötigen Bundesbürokratie. Ja, das sind wohl Klänge, die wir schon öfter gehört haben von Donald Trump. Der Sender erreicht aber wöchentlich tatsächlich 50 Millionen Menschen in 23 Ländern. Deshalb springt jetzt die Europäische Union ein und soll 5,5 Millionen Euro locker machen, so die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas. Sie sagt, es sei eine lebenswichtige Arbeit von Radio Free Europe. Auch Schweden hatte zuvor 2 Millionen Euro zugesagt, aber geflossen sind diese Nothilfen noch nicht und selbst wenn, dann wäre das nicht mal ein halbes Monatsbudget.
The mission has got to continue.
Unsere Mission muss weitergehen. Unsere Gegner geben enorme Summen aus für Desinformation. Wir sind der größte Akteur mit einem Markenwert, den wir uns 75 Jahre lang aufgebaut haben. Wenn wir verschwinden, auch nur für eine Stunde oder einen Monat, dann kann man das nicht einfach wieder neu aufbauen.
Das sagt der Präsident von Radio Free Europe, Steve Kappas, dessen Sender jetzt vor dem potenziellen Aussteht.
Der Kulturtipp von Sophie Wannmacher, der ist was zum Mitmachen für alle unsere Radio 3 Hörerinnen und Hörer. Es geht um unsere Aktion Berlin Sounds.
Ja, unter dem Titel Berlin Sounds feiert der RBB in diesem Sommer die Musikstadt Berlin mit Konzerten, Podcasts und natürlich vielen weiteren Veranstaltungen. Und dabei gehen wir der Frage nach, welchen Klang oder welches Geräusch verbinden Sie mit Berlin? Abseits von Opern, Pop, Klassik, Hip-Hop, Techno, Jazz und so weiter, klingt Berlin ja auch so wie die Menschen und das Leben hier. Zum Beispiel auch so.
S41. Zurückbleiben bitte.
Die gute alte Ringbahn. Wir von Radio 3 wollen jetzt von Ihnen wissen, was ist denn Ihr Berlin-Sound? Ist es die Amsel im Hinterhof, das Stimmengewirr im Supermarkt oder vielleicht auch das Martinshorn der Feuerwehr? Wir sind auf jeden Fall gespannt. Die Klänge und Geräusche, die Sie uns schicken, die veröffentlichen wir auch hier auf Radio 3. Und Sie können einen Besuch im Radio 3-Studio gewinnen.
Und wie das geht, erfahren Sie auf unserer Homepage radio3.de. In einem kurzen Video zeigen wir Ihnen, wie Sie in der Radio 3-App ein Audio und ein Foto hochladen können. Und dort gibt es auch schon hochgeladene Klänge, hochgeladene Sounds, Nachtigall eben. Regen, die Wilmersdorfer Straße. Wenn Sie Lust haben, können Sie mal selbst hören, wie es da so klingt auf radio3.de. Wie ist eigentlich dein Berlin-Sound?
Ja, ich glaube, es ist das Martinshorn, um ehrlich zu sein.
Meins ist das Wasser, weniger aufregend.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB. 4 Seiten nur und die ganze Welt der Musik. Melancholisch und zart, virtuos und wild. Glücklich ist, wer das Instrument bei Solistin Antje Weithaas studieren darf. Eine Meisterin der Violine, eine Meisterin im Unterrichten.
Ich wollte hier in der Hans Eisler studieren und sehr besonders mit Antje Weithaas. wir haben Ihre Klasse der Musikhochschule Hans Eisler zu Gast im Radio 3 Kultursalon. Moderatorin Fanny Tank fragt nach, was ist von Antje Weithaas zu lernen? Was sind die eigenen Pläne? Und mal ehrlich, in welchen Momenten will man die Geige in die Ecke pfeffern? Musik und viele Geschichten. Die Absolventen im Radio 3 Kultursalon im Studio 14 der RBB Dachlounge. Morgen, 19 Uhr. Jetzt anmelden auf unserer Website Radio 3, wie es euch gefällt.
JBs mit von der Partie James Brown. Straight Ahead war das. Jetzt ist es gleich 16.38 Uhr und wir nehmen Sie akustisch mit an einen der schönsten Orte von Berlin.
Radio 3. Meisterwerke aus Berlin und Brandenburg.
Die Pfaueninsel, ein Träumchen, wie eine Kollegin es vorhin ausgedrückt hat. Die Pfaueninsel gehört zu Berlin-Wannsee und das Weiße Schlösschen darauf war 7 Jahre lang geschlossen, denn es wurde gründlich saniert. Seit kurzem ist es wieder fürs Publikum geöffnet, romantisch, mit Türmchen und zarter Brücke obendrauf. Und ein ganz besonderer Raum in diesem Schloss ist das Otterheitische Kabinett, ein Meisterwerk der sogenannten Südsee-Architektur. Dieses einzigartige Kabinett hat sich meine Kollegin Imke Griebsch von Susanne Evers zeigen lassen. Die ist Kustodin der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten.
Jetzt müssen wir als allererstes mal uns auf die Fähre begeben. Sie legt gerade ab mit großem Lärm, um überhaupt zur Insel hinüberzukommen. Diese Fähre ist eine Seilfähre und fährt regelmäßig hin und zurück und bringt die Gäste hin und zurück. Und man hat gleich das Gefühl, dass man woanders ist, wenn man mit der Fähre übergesetzt hat und einmal auf der Havel war zwischendurch.
Dieser Begriff Otaheitisches Kabinett ist natürlich ein bisschen sperrig. Es geht tatsächlich um Tahiti. Otaheitisch ist ein Begriff für Tahiti, der damals im späten 18. Jahrhundert benutzt wurde. Und das Unterhaidische Kabinett ist Teil des kleinen Schlosses auf der Fraueninsel, die in der Havel gelegen ist. Und der Auftraggeber ist der König Friedrich Wilhelm II. Gewesen, der Nachfolger von Friedrich II. Dem Großen. Und er hat dieses Haus hier bauen lassen, nachdem er kurz zuvor erst diese Insel übernommen hatte, weil sie ihm so gut gefiel. Das Inselmotiv war damals ein ganz großes, modisches Motiv. Das Unterhaidische Kabinett hat eine ganz besondere Lage auch innerhalb des Schlosses. Es ist ja so eine angedeutete Ruine mit zwei Türmen. Und in dem einen Turm ist der Treppenturm, wie sich das gehört. Aber in dem anderen Turm ist eben im Erdgeschoss dieses Unterhaidische Kabinett. Das heißt, es ist natürlich ein runder Raum, auch nach oben hin rund. Es hat keine gerade abschließende Decke, sondern eine gewölbte Decke. Und der ganze Raum ist von oben bis unten ausgemalt. Der Maler hieß Peter Lüttke, ohne dass irgendwelche Architekturteile das untergliedern. Das ist an sich das ganz Besondere an diesem Raum. Diese Ausmalung ist insofern eigentlich fast einzigartig, als hier eine Bambushütte imitiert wurde. Also es sind Säulen, die ein bisschen an Palmstämme erinnern. Und der Rest erinnert an eine gedeckte Bambushütte. Und das ist so eine illusionistische Malerei, die aber Ausblicke zulässt. An den Wandflächen gibt es Felder, die sehen so aus, als wären es Fensterausblicke. Und man schaut auch tatsächlich in eine Landschaft hinein. Und wenn man genau guckt, sieht man in dieser Landschaft einerseits das Marmorpalais, andererseits auch das Schloss Fraueninsel, was ein bisschen lustig ist, und noch ein anderes Gebäude der Insel, die Meierei. Aber all diese hiesigen Gebäude sind eingebettet in eine Südseelandschaft. Ja, jetzt hört man sogar hier innen im Unterhaidischen Kabinett die Pfauen schreien. Das ist vielleicht auch ein Zeichen dafür, was für eine leichte Bauweise haben in diesem Haus. Es ist ja kein Stein auf Stein gemauertes Haus, sondern wirklich aus Holz und Fachwerk gemacht. Und ja, da hört man eben auch alles, was draußen ist. In einem kleinen Fenster oben in der Mitte der Decke, wo man in den Himmel gucken kann, illusionistisch kann man natürlich nicht wirklich, sondern es sieht so aus, es ist gemalt, wachsen da so Zweige mit Blättern in den Raum rein fast. Und zum anderen, ganz nett, ist genau in der Mitte von unten ein Vogelnest zu sehen, das illusionistisch auf diesem Bambusgestänge drauf sitzt. Und aus diesem Vogelnest gucken tatsächlich auch kleine Minivöglein raus. Und auf dem Rand des Ausblickes sitzt ein Vogel mit etwas im Schnabel, was wahrscheinlich das Essen ist für die Kleinen, die schon aus dem Nest gucken. Und auf einer anderen Strebe sitzt ein weiterer Vogel. Das scheinen Fantasievögel zu sein, weil man die jetzt nicht direkt zuordnen kann. Wahrscheinlich Mutter, Vater, Vogel mit den Kindern. Also es ist eine herrliche Szene da oben. Wir haben festgestellt, dass in Brandenburg die höchste Dichte an sogenannten Südsee-Architekturen außerhalb der Südsee zu finden war im späten 18. Jahrhundert. Tatsächlich kann es viel mit Mode zu tun haben. Aber es kann natürlich auch damit zu tun haben, dass man hier irgendwie so eine Art koloniale Sehnsucht viel stärker noch hatte, weil man eben nah am Regierungssitz war und die anderen Länder ja nur ihre Kolonien schon hatten. Also da war das nicht mehr ganz so dringend vielleicht. Das Thema der kolonialen Kontexte dieses Raumes, das ist tatsächlich ein wichtiges und großes Thema. Wir sehen hier eine Landschaft, die ja von Europäern damals angeeignet wurde. Und es ist auch immer ganz klar gewesen, dass die Europäer halt ihre zivilisierte sozusagen Haltung dort nicht wiedergespiegelt fanden, sondern dachten, das sind Menschen, die eigentlich der Natur viel näher sind als dem Geist und der Zivilisation. Das heißt, es gab ein großes Gefälle. Und wir haben so eine Arbeitsgruppe koloniale Kontexte und sind also kontinuierlich bemüht, so die Kunstwerke, Objekte, Räume in diesem Kontext zu beleuchten und das auch weiterzugeben. Ich kann mich sehr gut erinnern an meinen ersten Besuch hier im Schloss und damit auch an das erste Mal hier in dem Otaheitischen Kabinett und war hier wirklich, wirklich überrascht über diese Originalität, über dieses nicht angerührte, überhaupt im ganzen Schloss. Und hier in diesem Otaheitischen Kabinett habe ich gedacht, das ist ja mal gelungen. Das ist ja mal eine Gartenarchitektur. Boah, das gibt es nicht. Das ist eine Hütte, das ist ja toll gemacht. Das weiß ich noch ganz genau. Das ist schon einer der Lieblingsräume in den Schlössern für mich.
Und das Otaheitische Kabinett können Sie im Rahmen einer Schlossführung selbst besichtigen, wenn Sie möchten. Das Pfaueninselschloss ist dienstags bis sonntags von 10 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt 8 Euro, ermäßigt 6 Euro.
You're holding bits of styrofoam with your face painted on to your friends. You listen to them whine and moan about everything you can understand. Can I just say I don't feel the light, but darkness descends once more into my life. And suddenly we're all alone in silence, so I take a step away. I look up to the falling snow as it makes its home upon my face. Well, I wouldn't want to ruin something I couldn't say. The gap will keep us safe, the gap will keep us safe. Step away, get me when I'm down. Suddenly I'm 5 years old and I'm just so cold I want to cry. I haul up all my gentlemen who have always been there in hard times. But they're just not like that man of mine who visits me from time to time. My love, I treasure you. I hear that summer's coming back. Oh, I stretch out my back and travel on. The winter goes, it darkens me. It is pure and clean and all I want. I'll to the ones I love for leaving them when the sun comes up. Too bright for me, darkness descends. That I am going mad. Oh, I bury my head into his hands. So sure that I am losing faith. Oh, I clear a space in his father's land. But you'll deal with God far too young. Before you know it, your life has run.
Vom Album I Speak Because I Can von Laura Marling war das Darkness Descends. 16.49 Uhr ist es. Catherine Russell hat viele Jahre lang im Hintergrund bei Größen gesungen, bei Paul Simon, David Bowie, bei Cyndi Lauper. Vor gut 20 Jahren hat sie sich dann getraut, selbst an die Rampe zu treten und selbst Alben herauszubringen. Das hier ist ein Song aus ihrem 2008 erschienenen Album Sentimental Streak, Catherine Russell.
Gedanken sind frei. Heute?
Der Schriftsteller Theodor Fontane.
Personen, denen irgendetwas feststeht, sind keine Genossen für mich. Nichts steht fest. Auch nicht einmal in Moral- und Gesinnungsfragen und am wenigsten in sogenannten Tatsachen.
Looking for Moses. Looking for Moses. We
our heads above the water and stop this tide dragging us down. There'll be time to sit and smell the roses. We ain't looking for Moses. Oh, no. Looking for Moses.
Mama's Gun. Mit dem Sänger Andy Platz und Looking for Moses auf Radio 3. Jetzt haben wir es kurz vor 17 Uhr, 16.56 Uhr gleich. Und bis zu den Nachrichten haben wir Jardin d'Hiver, ein Titel von Henri Salvador, hier aber gesungen von Karen Ann Benjamin Biolay, der spielt Gitarre dazu und Posaune. Jardin d'Hiver.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère.
Alchimia, die Revolution des italienischen Designs. Das Brühan-Museum zeigt eine Ausstellung über die Moderne, die nach dem Bauhaus kam, unter dem Eindruck des 1968er Epochenumbruchs in Italien. Einer der wichtigsten Avantgarde-Akteure, die Designergruppe Alchimia. Sie führte verschiedenste Entwicklungen zusammen und zur Perfektion. Mit großem internationalem Erfolg wurde aus dem alten Form Follows Function das neue Form Follows Fun. Ob Sofa, Mokkakanne oder Bücherregal. Die Farben blühten auf, die Materialien wucherten. Die Welt wurde neu entworfen. Alchimia, die Revolution des italienischen Designs. Eine Retrospektive im Bröhan Museum. Radio 3, wie es euch gefällt.
17 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Zu den tödlichen Schüssen an einer Schule im österreichischen Graz haben die Behörden neue Einzelheiten genannt. Der Täter hat danach 9 Menschen getötet und anschließend sich selbst. Es soll sich um einen 21-Jährigen handeln. Laut Innenminister Karner sind 12 weitere Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer. Der Täter war demnach selbst früher Schüler an der Oberschule. Es gibt Spekulationen, wonach sich der Angreifer als Mobbingopfer gesehen hat. Die Waffen, eine Pistole und ein Schrotgewehr, soll er legal besessen haben. In Berlin ist am Vormittag der neue Verfassungsschutzbericht vorgestellt worden. Bundesinnenminister Dobrindt warnte dabei vor Angriffen auf die Demokratie. Aus dem Hauptstadtstudio Philipp Eckstein.
Für Bundesinnenminister Dobrindt ist klar, der Verfassungsschutz ist ein Frühwarnsystem und ein Schutzwall für die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland. Fast täglich gäbe es Angriffe darauf, so der CSU-Politiker. Schwerpunkte des diesjährigen Berichts: Spionage, Sabotage, Desinformation. Im Fokus vor allem Russland und der Einsatz von Kriminellen, die für einzelne Straftaten im Netz angeworben werden. Aktiv in Deutschland ist auch der chinesische Geheimdienst, der unter anderem Industriespionage betreibt. Ein weiterer Schwerpunkt: Extremismus. So geht der Verfassungsschutz von rund 38.000 Linksextremisten aus und rund 28.000 Islamisten. Einen besonders deutlichen Anstieg hat es bei den Rechtsextremisten gegeben, auf jetzt rund 50.000. Davon rund ein Drittel gewaltbereit.
Familien, die für eine Fahrt mit der Deutschen Bahn Sitzplätze reservieren wollen, müssen künftig tiefer in die Tasche greifen. Wie das bundeseigene Unternehmen mitteilt, wird die Familienreservierung mit dem Fahrplanwechsel am kommenden Sonntag abgeschafft. Künftig müssen alle Reisenden, auch Kinder, für eine Sitzplatzreservierung zahlen. Zusätzlich wird der Preis für eine Reservierung in der zweiten Klasse um 30 Cent teurer und liegt dann bei 5,50 Euro. Kritik kommt vom Fahrgastverband Pro Bahn. Der Bund müsse das umweltfreundliche Reisen für Familien preislich attraktiver gestalten, so ein Sprecher. Der Berliner Senat will die Vornamen deutscher Verdächtiger von Messerstraftaten auch weiterhin nicht herausgeben. Das hat die Innenverwaltung nach Angaben einer Sprecherin entschieden. Nachdem sie den Beschluss des Landesverfassungsgerichts